Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns zuerst in der Stille beten, dass Jesus selber uns das Verständnis öffnet und uns verstehen lässt, was die Schrift von ihm sagt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser Thema heute heißt Jesus in den Psalmen. Psalmen, das sind die Lieder und Gebete der Bibel. Leider wird über die Psalmen nur ganz selten gepredigt, weil sie als einziger Teil der Bibel bisher keine Predigttexte waren. Das ist eine gute Änderung jetzt in der neuen Perikopenordnung, die es seit einem Jahr gibt, dass jetzt auch Psalmtexte vorkommen. Aber unabhängig davon wollen wir heute auf jeden Fall einmal auf die Psalmen hören. Denn Jesus sagt selber, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. In den Mosebüchern, in den Propheten und in den Psalmen. So haben wir es vorhin gehört. Alles, was in diesen Büchern steht, wird geschehen, wird Realität. Tja, was steht denn von Jesus in den Psalmen? Kommt Jesus dort überhaupt vor? Die Psalmen sind 500 Jahre und noch länger vor der Geburt Jesu gedichtet worden. Normalerweise dürfte man also annehmen, dass sie mit Jesus noch gar nichts zu tun haben können. Jesus wurde ja Jahrhunderte später erst geboren. Und in der Tat kommt sein Name in den Psalmen nicht vor. Aber das gehört zu den Wundern im Alten Testament, dass Gott immer wieder Menschen etwas gezeigt hat von dem, was er vorhat. Manche haben Worte von Gott empfangen und manche haben Visionen gesehen, also Bilder von Gottes Zukunft. In beiden Fällen wurden solche Menschen, die eine Botschaft von Gott empfangen haben, Propheten genannt. Und nun gibt es bekannte prophetische Worte, wie die großen Verheißungen, von denen wir vorhin einige gehört haben. Also zum Beispiel eben vor allem vom Propheten Jesaja: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Das war über 700 Jahre vor der Geburt Jesu. Weniger bekannt ist, was die Psalmen von Jesus sagen. Aber Jesus macht uns darauf aufmerksam, auch die Psalmen reden von mir. Der bekannteste Psalm, der durch und durch auf Jesus hinweist, ist der Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist zutiefst beeindruckend, wie er die ganze Passion Jesu bis ins Detail vorwegnimmt und sogar die Auferstehung schon ganz deutlich voraussagt. Das ist sicher einer von den Psalmen, die Jesus meint. Von dem möchte ich aber heute nicht reden, das wäre eine eigene Predigt, sondern die beiden Psalmen, um die es jetzt geht, haben ganz viel mit dem Advent zu tun. Und der erste davon hat mich kürzlich selber sehr überrascht. Ich muss mir bloß mal mein Wasser holen und hoffe, dass meine Stimme durchhält, denn ich war krank in den letzten Tagen. Ja, also der erste davon hat mich sehr überrascht. Selber, den kannte ich noch gar nicht so gut. Das ist der Psalm 40. Und wir schauen uns mal einen Ausschnitt daraus an. Sonst wird es zu viel Text. Im Psalm 40 hat gerade einer Gott gelobt, weil er ihm aus einer ganz ekligen, schlimmen Situation geholfen hat. Er erzählt davor: Ich hoffte und hoffte auf den Herrn, und er hörte meinen Schreien und zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Das kann auch als bildlicher Vergleich für eine Situation gemeint sein, aber auf jeden Fall erzählt er zuerst von diesem Erlebnis. Und dann möchte er Gott danken und vielleicht ein Dankopfer bringen. Und da kommt ihm der Gedanke: Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Du brauchst gar keine Opfer. Ich glaube, du willst etwas anderes von mir. Die Ohren hast du mir aufgetan. Was passiert jetzt? Er merkt, während er betet, passiert etwas. Während er mit Gott redet, macht Gott etwas. Die Ohren hast du mir aufgetan. Er spürt, Gott hat eine Botschaft für ihn. Dann sagt er nochmal, was er versteht. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Okay. Und dann kommt etwas Merkwürdiges. Da sprach ich: Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Das klingt gar nicht mehr, als würde der Psalmbeter reden. Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Da schaltet sich eine andere Stimme ein. Da spricht plötzlich einer, der nicht der Beter ist. Spricht jetzt Gott? Aber da spricht die Stimme Gott selber an. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, denn dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Siehe, ich komme, und ich rede von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde, und ich werde mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Da spricht also plötzlich ein Dritter in dem Gespräch zwischen Gott und Mensch mit. Und wenn man nur den Psalm liest, fragt man sich: Wer ist das? Die geheimnisvolle Stimme sagt: Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Meine Ankunft ist schon angekündigt. Es gibt ein Buch, das schon von mir weiß. Was ist das für ein Buch? Es muss ein prophetisches Buch sein. Ein Buch, das der Psalmbeter kennt. Das kann zu seinen Zeiten nur Mose und die Propheten sein. Wir haben also jetzt hier vorn ein Puzzleteil aus den Psalmen. Und die Eigenschaften, die darauf aufleuchten, können wir wiedererkennen. Jemand, der von Gottes Wahrheit redet und von Gottes Heil. Jemand, der sich auch durch die ausgefuchstesten Fragen der Gegner den Mund nicht stopfen lässt, sondern immer wieder geniale Antworten findet. Dann gebt halt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Jemand, der das Motto hat: klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Jemand, der Gottes Willen vollkommen im Herzen hat und auch vor großen Menschenmengen von Gottes Gerechtigkeit redet. Ja, wer würde das besser erfüllen als Jesus? Die Ohren hast du mir aufgetan, sagt der Psalmbeter. Und ich denke, hier können wir Jesus sprechen hören, in den Psalmen. Seine wichtigsten Worte möchte ich festhalten mit einer Adventskerze. ja, seine Worte: Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Und nun möchte ich noch einen Schritt weitergehen mit uns. Es gibt viele Psalmen, in denen etwas von Jesus aufleuchtet, in denen Menschen eine Ahnung geschenkt bekommen haben oder einen Zipfel von der großen Verheißung. Es fiel mir ziemlich schwer, mich zu entscheiden, was ich da nehmen soll und was ich weglassen muss. Besonders schweren Herzens lasse ich jetzt den Psalm 89 weg. Den müsst ihr mal zu Hause lesen. Aber dafür haben wir jetzt Zeit für den Psalm 72. Und den wollen wir uns noch ein bisschen intensiver vornehmen als den 40er gerade. Wer mag, kann ihn auch gerne in seiner Bibel mit aufschlagen, die ja hier dankenswerterweise in den Bänken liegen. Aber die entscheidenden Stellen zeigen wir auch hier vorne. Ja, der Psalm 72 beginnt mit einer großen, leidenschaftlichen Bitte. Gott, gib dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Das heißt, Gott, gib dem König deine Macht und Gerechtigkeit. Gib, dass er deine Herrschaft ausübt, dass er dein Volk richtet mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Er soll die Ungerechtigkeit beenden. Kraft seiner Macht soll er die Unterdrückten stärken und die Bösen niederhalten. In dem ganzen Psalm geht es um diesen König und um die leidenschaftliche Bitte: Gott, gib doch, dass das geschieht. Aber diese Verse waren nur die Startbahn für den Psalm. Seid ihr mal Flugzeug geflogen? Jetzt kommt der Moment, wo die Turbinen richtig Schub geben. Versucht euch das mal vorzustellen, was der Psalm hier ausmalt. Er sagt: Gott, gib doch, dass das geschieht. Er soll den Armen helfen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren, wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste, und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben, und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. So ein König gibt's nicht auf der Welt. Das wäre ja ein Weltherrscher und noch dazu ein guter. Eigentlich realistisch nicht vorstellbar, dass so etwas passiert. Und das beeindruckt mich. Was müssen die für einen Glauben gehabt haben, die so gebetet haben, lange bevor Jesus kam. Wir haben das Glück, Gott sei Dank, dass wir uns schon ein bisschen vorstellen können, wie so etwas in Wirklichkeit aussieht. Zum Beispiel, wie ist es möglich, dass einer lebt, solange die Sonne scheint und nicht stirbt, sondern von Generation zu Generation weiterlebt? Nichts ist unmöglich. Jesus, kann man da nur sagen. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist, sagt die Bibel. Er ist jenseits des Todes und er wird nie mehr sterben. Er wird leben, solange die Sonne scheint. Jesus ist der Einzige, der diese Verheißung erfüllen kann. In ihm werden die unglaublichsten Dinge Realität. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue. Er soll dem Land gut tun, wie ein Landregen nach einem trockenen Sommer. Und wie der Regen soll er vom Himmel kommen. Das ist ein richtig adventlicher Vers. Ihr kennt das Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf. Das geht weiter. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß. Im Tau herab, O Heiland, fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue. Und genauso stelle ich mir es vor. Wie muss das damals dem Land Israel gut getan haben, als Jesus dort gelebt hat? Wie vielen Menschen hat er geholfen? Ausgegrenzten zugehört, Frauen ermutigt, Zöllnern einen neuen Anfang im Leben gegeben, Kranke geheilt, Schuldigen hat er vergeben, Unbarmherzige hat er zurechtgewiesen. Ich denke, das Land muss richtig erfrischt gewesen sein nach seiner Zeit. Es gibt ein altes Schriftstück von den ersten Christen, in dem heißt es, es war wahrhaftig so. Die Geheilten, die von den Toten Auferstandenen, wurden ja nicht nur zum Zeitpunkt ihrer Heilung gesehen. Auch nicht nur, solange unser Erlöser auf der Erde lebte, sondern auch nach seinem Weggang. Ja, bis in unsere Zeiten haben einige von ihnen gelebt. Das ist das sogenannte Quadratus-Fragment. Ja, das finde ich ganz beeindruckend. Und noch ein drittes will ich herauspicken, das sich in Jesus erfüllt hat. Die Könige sollen Geschenke bringen und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Kommt euch das auch bekannt vor? Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste. Ausgerechnet die stolzen Wüstenbewohner aus dem Osten, von der arabischen Halbinsel, kommen, um sich vor ihm zu verneigen. Und ich glaube, die Araber sind die stolzesten Menschen auf der Welt. Zum Andenken an diese bemerkenswerte Erfüllung stehen bis heute die Kamele und das Goldkästchen an unseren Weihnachtskrippen. In Jesus erfüllt Gott die unglaublichsten Verheißungen. In Jesus werden sogar die kühnen Bitten dieses Psalms erfüllt. Allerdings gibt es auch Passagen, die noch nicht erfüllt sind. Es ist noch nicht alles so, wie in dem Psalm beschrieben. Zu seinen Zeiten soll großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist, sagt der Psalm. Bis es den Mond nicht mehr gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Das weist schon auf andere Zeiten hin. Dieser Psalm blickt noch weit über unsere Gegenwart hinaus. Er hat uns viel zu sagen, denn er weiß von Verheißungen, die für uns noch aktuell sind. Und von diesen Verheißungen für uns möchte ich jetzt drei Kernverse hervorheben. Nämlich erstens, er wird sie von Bedrückung und Frevel erlösen. Die ganze Herrschaft dieses zukünftigen Königs wird so beschrieben, dass er die Notleidenden rettet. Er wird denen helfen, die keinen Helfer gefunden haben, heißt es. Er wird auch den Geringsten gnädig sein. Er wird die Unterdrückten erlösen und die Bedränger zu Boden stoßen. Ich denke da zum Beispiel an Nordkorea und dieses arme Volk, das dort leidet und vor lauter Hunger nicht größer wird als Kinder. Und ich denke an die vielen verfolgten Christen auf der Welt und an alle Ungerechtigkeit und schrecklichen Geschichten, die man in der Zeitung liest oder in Nachrichten erfährt. Was gibt es Nötigeres, als dass einer, der stärker ist, sie alle von Bedrückung und Frevel erlöst? Ja, es heißt sogar, ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Auch die, die schon zu Tode gekommen sind, sind ihm wichtig. Er vergisst sie nicht. Ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm und er wird sich darum kümmern. Man kann hier auch noch mehr hören. Er wird sie aus Frevel erlösen. Heißt es nicht, er wird auch die, die sich ins Unrecht verstrickt haben, die zum Beispiel aus Armut kriminell wurden, er wird auch sie erlösen? Er wird nicht nur Opfer aus der Bedrückung herausholen, er wird auch Sünder aus dem Frevel herausholen. So groß ist sein Erbarmen. Wir wissen, dass Jesus auch dafür gekommen ist. Das Blut seiner Menschen ist so wertgeachtet vor ihm, dass er sogar sein eigenes dafür gegeben hat. Er wird sie von Bedrückung und Frevel erlösen. Und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Das ist eine große Verheißung, die ich auch mit einem Adventslicht festhalten will. Und darum sollen alle Könige vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Das ist die nächste große Verheißung, die auch im Neuen Testament bestätigt wird. Es sollen einmal alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist unsere Hoffnung. Jesus wird einmal wiederkommen mit einer solchen überwältigenden Herrlichkeit, dass niemand ihm mehr widerstehen kann. Jesus sagt es selber. Es werden sogar die Kräfte der Himmel ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden, also von den vier Himmelsrichtungen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Da geht es uns wieder wie denen früher mit ihren Puzzleteilen. Aber wenn ich so denke an das, was ich von der modernen Physik und von der Relativitätstheorie gehört habe, das ist nicht sehr viel, aber dann kann ich mir das doch wieder ein bisschen vorstellen. Die Wiederkunft Jesu muss so ein gewaltiges, ungeheures Ereignis sein, dass das Raum und Zeit irgendwie verkrümmt und mit reinzieht. Und die Kräfte des Himmels, die Schwerkraft und die große Kraft und die kleine Kraft und so weiter, dass das alles irgendwie aus den Fugen gerät. So denke ich mir mit meinem kleinen Verstand. Auf jeden Fall, er wird wiederkommen in Herrlichkeit Und alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Das ist das nächste große Adventslicht und Verheißung für uns. Ich drücke aufs Falsche, so kann es nichts werden. Ja, und schließlich heißt es, sein Name bleibe ewiglich und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Ja, welcher Name sollte das sein, wenn nicht der Name Jesus? Durch welchen Namen sonst sollten alle Völker gesegnet sein? Und welchen Namen sonst werden sie preisen? Das ist eine Verheißung, die schon angefangen hat, sich zu erfüllen. Und ich denke, das will uns Mut machen. Nicht immer vermag man, all die großen Verheißungen zu glauben, die in unseren kleinen Verstand nicht reinpassen wollen. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Das bleibt wahrscheinlich auch aktuell, bis Jesus wiederkommt. Und ich denke, manchmal wird man im Leben irgendwie erschüttert. Manchmal gerät man tief in eine Krise oder Freunde kommen ins Schlingern oder sterben sogar. Oder das Chaos auf der Welt überfordert einen oder die schlechten Nachrichten übermannen einen. Wenn das Leben ins Wanken gerät, dann brauche ich persönlich immer schnell ein Wort Gottes, wo ich mich irgendwie festhalten kann und wieder ein bisschen Boden unter den Füßen kriege. Meistens gucke ich dann in die Tageslese oder in die Losungen. Der Psalm hier zeigt uns heute, Gott hat schon so viele Verheißungen erfüllt. Das macht Mut und Hoffnung, dass er auch diese letzten großen Verheißungen noch erfüllen wird. Jesus kommt. Das sagen uns die Psalmen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und wir werden ihm begegnen. Sein Name bleibt ewiglich und sie werden ihn preisen. Das ist das vierte Adventslicht. Ja, Jesus in den Psalmen, das ist heute der ganz große Horizont. Und diese vier Kerzen sind diese Verheißungen aktuell für uns. Siehe, ich komme, sagt Jesus. Im Buch ist von mir geschrieben, nämlich alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen. Und sein Name bleibt ewiglich und sie werden ihn preisen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bis dahin.